Ja, wir sind ja in dieser Serie, also wir haben eine Serie gestartet, der Gregi hat das letzte Woche super gemacht mit diesen Seelsreisungen, die wir angefangen haben, und wir wollen heute auch hier weiterfahren. Und die Beglückwünschung oder die Seelsreisungen, die Jesus da vornimmt, soll einfach einerseits sein Herz offenbaren, wie er denkt, und uns aber auch inspirieren, so anfangen zu denken und so anfangen zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und vielleicht haben die einen oder anderen noch zwei Fragen zu haben, weil wir die Serie gestartet haben und weil wir ganz bewusst in dieser Serie einen anderen Fokus setzen. Vielleicht viele, die die Seligpreisungen kennen, die kennen es von dem her, dass man die irgendwo so geistig auszulegen oder von der Kirche her auszulegen. Und wir haben uns bewusst mal davon entschieden, mal einen anderen Ansatz zu wählen, sondern einen Ansatz zu wählen, um das mal historisch auszulegen und auszulegen, wie hat man das in der Zeit von Jesus zu verstehen, wie ist das zu seinem kulturellen Kontext und Umfeld gewesen, wie hat man das damals können verstehen. Wir wollen das nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir wollen einfach mal ganz bewusst einen anderen Schwerpunkt legen. Und ich möchte noch mal vielleicht eine Woche zurückgehen, wo wir das zu den Armen hatten. Und vielleicht das auch noch mal aufzeigen, ein Beispiel, wie die Welt zur Zeit von Jesus war. Oder wir haben eine Oberschicht gehabt, das sind die Reichen, die haben nicht geschafft, die haben auch über die unteren Schichten bestimmt. Es eine Mittelschicht gehabt, das war vielleicht ein Goldschmied, der also eine bessere Zeit war. Und dann hat es eine Unterschicht gegeben. Das sind Leute, die gerade so ihr tägliches Brot haben können verdienen, aber nicht mehr gehabt. Und dann hat es wirklich die Unterunterschicht gegeben, das sind Bettler, Kranke, Arme, die wirklich nichts haben, die gar nichts haben. Und der Begriff Arm, den der Matthäus und der Lukas braucht, ist recht von denen ganz Armen, von denen, die wirklich nichts haben, von denen Kranken, von denen Armen. Und das haben wir in dieser Serie mal beleuchtet. Wir wollen es nicht geistig beleuchten, wo man auch kann, und die Prinzipien, die verheben auch, aber wir wollen es wirklich mal von dem Flow anschauen, dass Jesus dort, wo er das gesagt hat, sehr wahrscheinlich die ganz Armen da im Fokus gehabt. Weil er selber, und das ist das Krasse, er ist nicht als König gekommen, von der Oberschicht, und hat das denen da unten gesagt, sondern er selber war ein Mann von der Kleinen gewesen. Er selber hat irgendwo zu der Unterschicht gegolten. Denken wir daran, Weihnachten, er ist nicht in einem Königspalast auf die Welt gekommen, sondern irgendwo in einer Krippe, weil er kein Zuhause gehabt. Also, Jesus hat sich ganz stark mit diesen Menschen hier identifiziert. Und darum wollen wir in dieser Serie von den Seligpreisungen oder von diesen Beglückwünschungen, wollen wir mal diesen Fokus setzen. Und ich denke, es ist ja gut, dass wir uns mal überlegen, ja, was heisst das, wenn Jesus so Menschen vor allem auch adressiert, die wirklich unter Unterschicht. Ich glaube, das fordert uns, wo viele ja viel haben, oder? Vielleicht gut bürgerlich irgendwo sind, fordert uns das vielleicht noch viel mehr raus, oder? Und ich denke, Jesus ruft uns da auch in ein Abenteuerstück weit, vielleicht auch umzudenken und neu zu denken. Wir möchten heute den nächsten Begriff anschauen, oder den nächsten Beglückwünschung, das ist in Matthäus 5,5. Wo steht, glückselig, oder zu beglückwünschen, wie es der Greg letztes Mal gesagt hat, die Beglückwünschungsformen sind die Sanftmütigen, oder man kann übersetzen, die Gewaltlosen, Machtlosen, denn sie werden das Land erben. Und etwas, was wirklich interessant ist, ist, dass eigentlich Jesus, als er auf die Welt gekommen ist, wie ich es vorher gesagt habe, nicht ein König war, der Macht an sich gerissen hat, sondern der eigentlich als machtloser König auf die Welt gekommen ist. Der Greg hat das letzte Mal so schön illustriert, auch mit dem Einzug in Jerusalem, nicht auf einem höchsten Ross, sondern auf einem einfachen Esel, der das auch wieder symbolisiert. Und Und der Kontrast, die Machtlosen, die Sanftmütigen, die werden das Land erben. Das ist eine gewaltige Aussage. Und ich denke, Jesus ist uns da drin ein riesen Vorbild. Wir können das mal zusammen lesen, miteinander. Philipper 2, denke ich, ist da auch ein Ernster. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und ich denke, die Stelle sagt also gut, dass Jesus sich bewusst entschieden hat, nicht als Mächtiger zu kommen, sondern er ist gekommen als Machtloser. Als einer, der keine Macht hat, also einer, der sanftmütig ist. Und das zieht sich durch in seinem ganzen Leben, auch wie er mit Menschen umgeht, auch wie er Menschen vorangegangen ist. Ich denke an diese Stelle da in Matthäus 20, 28 steht: Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Also ich denke, der Flow, wo Jesus gehört hat, die Ansicht, finde ich so stark, dass er gesagt hat, hey, ich komme nicht für die Starken, sondern ich komme für die, die einen Arzt brauchen, ich komme für die Kranken. Und im ganz praktischen Sinne, ich komme auch für Menschen, die nichts haben. Und wenn man es jetzt mal nicht im geistlichen Sinne anschaut, habe ich mich gefragt, ja, wer sind denn die Mächtigen heute? Und das Krasse ist ja, das gibt ja die Statistik, dass 2% von der Weltbevölkerung 98% vom Weltbesitz zeigen haben. Und ich denke, da hat Jesus einen anderen Ansatz und sagt, die Sanftmütigen, die Machtlosen, die werden das Land erben. Er sagt nicht, ihr werdet reich werden oder werdet machtvoll, sondern ihr werdet das Land erben. Gerade im Judentum, das verheißte Land, hat viel ausgelöst, auch bei den Leuten. Psalm 37, Vers 11 bringt es auch gut auf den Punkt, wo steht: Aber die Elenden, die Machtlosen werden das Land erben und ihre Freude haben an großen Frieden. Und ich denke, es ist einerseits ein Zuspruch über das Leben aus, dass Gott mal ein Verhältnis anders wird umkehren. Aber es gibt auch Menschen, die heute nichts haben, eine Hoffnung, dass für Gott mal anders wird sein. Und dass Gott einmal auch ein anderes Denken hat, wie der Besitz selber geteilt werden. Dass die Sanftmütigen und die Machtlosen das Land werden erben. Und die Geschichte, die mich bewegt hat, die Leben in mir, sind beide inspiriert immer wieder zu dieser Persönlichkeit. Das ist der Bonhoeffer. Und ich denke, wo das auch stark rauskommt. Der Bonhoeffer war schon Regimegegner vom Nationalsozialismus in Deutschland. Und ist aufgrund von dem gefangen genommen worden. Und er hat eigentlich alles verloren, was er hatte. Sein ganzer Besitz, auch ein Dialog, sein ganzes Ansehen. Obwohl er noch hätte flüchten können und in Amerika, in Harlem, eine Stelle annehmen, hat er sich trotzdem bewusst entschieden, Stellung zu beziehen im eigenen Land. Und er wird dann verurteilt, zum Tod verurteilt, und er schreibt eigentlich schon gegen Kriegsende, am 19. Dezember 1944, ein Gedicht an seine Verlobte aus dem Gefängnis, eigentlich ein Weihnachtsgruß an sie und an die Eltern. Mit dem Wissen, dass er in ein paar Tagen oder Monaten noch einmal wird hingerichtet werden. Sein Bruder ist gefallen im Krieg und seine ganze Familie ist ins Ausland geflüchtet. Also er hat eigentlich wirklich nichts gehabt, er war machtlos. Und er schreibt ihm das Gedicht, das ist ein bekanntes Gedicht, auch ein Lied von guten Mächten. Und ich habe gedacht, ich habe die Kraft in diesen Wort, obwohl die Situation, in der er gesteckt ist, so machtlos, ohnmächtig, aussichtslos war, kommen so starke, auch sanftmütige Worte über seine Lippen. Und ich möchte das Lied euch abspielen lassen. Thank you. mich schon immer auf den Mann unglaublich und berührt mich auch unglaublich stark, dass du so Ziele verschrieben im Angesicht vom Tod. Ziele verschrieben, wo dir so viel Unrecht und so viel Ohnmacht gegenübersteht, wo du alles verloren hast und trotzdem so sanftmütig kannst du reagieren. Das kann letztendlich nur Gott in einem Menschen belegen. Aber weil er auch gewusst hat, es gibt eine Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Eine Hoffnung, dass er auch leben wird, obwohl er wird sterben. Dass er das Land erben wird. Er ist wenige Monate später eingerichtet worden, gehängt worden, nackt gehängt worden, also wirklich nichts mehr gehabt. Aber das Vermächtnis ist schlimmer von dem Statement, von denen sind ja viele Statements, so können wir reagieren. Für mich ist das unglaubliche Inspiration. Einerseits für mich selber, Jesus so können kennenzulernen, so können auch berührt sein von ihm. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass auch Jesus in diesen Worten immer wieder von der Bergpredigt und von der Segenspreisung nicht nur das Subjektive sagt, sondern ich denke auch, dass er uns auch einen Auftrag gibt, gerade Menschen, die wirklich nichts haben. Dass man ihnen den Fokus verliert, sondern im Gegenteil sich um sie kümmert und ihnen gut sucht. Und da lassen wir als Kind auch dranbleiben. Nicht nur einfach Gottesdienst machen, sondern auch sozial aktiv zu werden, Menschen gut zu und Menschen zu helfen, Benachteiligten zu helfen. Das kommt in diesen Worten für uns immer wieder sehr, sehr stark heraus. Und auf die andere Seite denke ich auch, kannst du selber, wenn du so Menschen kennst oder in deinem Umfeld hast, die machtlos sind, die ohnmächtig sind, kannst du ihnen auch eine Inspiration sein. Von dieser Hoffnung von Gott zu erzählen, und für sie da zu sein. Und wenn du heute da bist und du bist selber machtlos oder fühlst dich machtlos, dann darfst du auch wissen, dass Jesus da ist und alles im Griff hat. Und dann letztendlich auch dein Leben im Griff hat und eine Perspektive hat für dein Leben, wo über das Leben da ausgeht. Dass er dich umgibt mit seiner Gegenwart und mit seiner Liebe. Ich möchte zum Schluss einfach noch beten und einfach so die Worte vom Bonhoeffer nochmal so auf uns zurückkommen. Jesus, ich danke dir vielmals für deine Gegenwart.